durch neoliberale danke, Politik passiert ist und immer noch passiert.
In der ersten Veranstaltung wird ganz an den Anfang zurückgegangen. Der Neoliberalismus hat sein erstes Experimentierfeld nämlich in Chile gehabt. Das ist die Zeit, in der dann relativ nah daran Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA, aber auch Helmut Kohl in der alten Bundesrepublik angefangen hat, den Neoliberalismus in die Politik mit zu integrieren. Und am 13.08. um 19.30 Uhr gibt es eine Veranstaltung mit Sophia Boddenberg mit dem Titel Chile als Experimentierfeld des Neoliberalismus.
Genau. Am nächsten Tag geht es dann gleich weiter. Zu Gast ist da dann Silke Oetsch. Und genau angeschaut werden sich Politiken und der Wechsel von der finanzialisierten Ökonomie zum Monopolkapitalismus. 16 Uhr geht es los bis 19 Uhr. Genau, auch wieder in der Allerheiligenstraße 9 bei der offenen Arbeit.
Die dritte Veranstaltung ist am 28.08. Björn Oellers wird reden über die Ideologie des Neoliberalismus, also nicht nur seine konkrete Politik, wie er sie umsetzt, sondern welche Ideologie steckt eigentlich hinter dem Neoliberalismus und wie dringt er in die Gesellschaft ein.
Und Abschluss ist am 15.10.1930. Abschluss bildet eine gestaltete Collage mit Bildern, Gesprächen, Filmausschnitten und Musik, die sich, ja, die den Neoliberalismus nochmal unter die Lupe nehmen und wie er sich in allen Lebensbereichen eigentlich äußert und zeigt. Interessant der Ausspruch, nicht kreativ und innovativ, sondern polemisch und kritisch soll dieser Abend sein, den Abschluss bildet dieser kleinen Veranstaltungsreihe.
Und ich finde besonders der letzte Abend klingt eigentlich am interessantesten, weil ich finde es immer gut, wenn so multimedial Sachen aufgegriffen werden und es so ein bisschen auch künstlerisch aufgegriffen wird. Wenn euch das Thema Neoliberalismus interessiert und ihr euch kritisch damit auseinandersetzen wollt, dann meldet euch einfach beim Bildungskollektiv BIKO. Es wird um Voranmeldung für die Veranstaltungen gebeten. biko@aranka.de, dort könnt ihr euch hinwenden. Und auf der Seite biko.aranka.de findet ihr auch nochmal alle Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe, die zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen und der offenen Arbeit organisiert wird. Wie gesagt, vom 13.08. bis 15.10. vier Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Neoliberalismus kritisch auseinandersetzen.
Genau. Alle in der offenen Arbeit Erfurt. Und wir hören noch einmal ein Musikstück und danach wenden wir uns unserer Gästin zu, Renate Licht vom DGB.
Thank you. again. Love, I'm in love again. Love, I'm in love again.
Schaut man auf die Schlagzeilen der Tageszeitungen, so kann man lesen: Einzelhandel rechnet mit steigenden Preisen oder ADAC, Spritpreise im Juli drastisch gestiegen. Viele Menschen haben Sorge, dass ihr Geld am Ende des Monats nicht mehr reicht. Und trotzdem reden wir darüber, dass wir uns den Sozialstaat angeblich nicht mehr leisten können. Der DGB ruft jetzt am 26.09. zu einem bundesweiten Protesttag auf. Hart verdient, deine Gesundheit, deine Rente, deine Arbeit. Das sind die Schlagworte, die im Titel drinstehen. Und im Aufruf heißt es nochmal: Der Sozialstaat ist kein Geschenk der Politik oder der Arbeitgeber. Gute und sichere Arbeit, eine bestmögliche Gesundheitsversorgung und ein verlässliches Alterseinkommen sind nicht verhandelbar. Und damit sind auch schon ein paar Punkte angesprochen, um die es bei diesem Protesttag gehen soll. Wir freuen uns, dass Renate Licht vom DGB Hessen-Thüringen bei uns ist. Hallo Renate.
Ja, hallo.
Hallo.
Es ist so, wir haben eben schon mal gehört, die Frage mit dem Neoliberalismus ist schon länger im Raum. Seit den 70er Jahren ist das immer wieder ein Schlagwort. Und eine Kritik des Neoliberalismus ist immer: Der Sozialstaat, der ist schlecht, den brauchen wir nicht. Der sorgt nur dafür, dass er den Markt verzerrt etc. pp. Und bei euch im Aufruf steht jetzt nochmal: Der Sozialstaat ist kein Geschenk der Politik oder der Arbeitgeber, sondern der ist erkämpft worden. Wir haben ja die letzten Jahrzehnte, spätestens seit Beginn des Neoliberalismus, immer wieder damit zu tun, dass es Attacken auf den Sozialstaat und auf erkämpfte Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitnehmern gibt. Du bist jetzt schon relativ lange bei der Gewerkschaft dabei, seit den 90er Jahren. Du hast schon so einiges mitgesehen, zum Beispiel damals die sogenannten Hartz-IV-Reformen, die Agenda 2010. Wenn du das jetzt mal versuchst einzuordnen, das, was wir gerade aktuell an sogenannten Reformen auf der Bundesebene, in der Bundespolitik sehen, wie massiv ist denn der Angriff auf den Sozialstaat, den wir gerade erleben?
Also du hast natürlich vollkommen recht. Solange ich mich erinnern kann, sind wir als Gewerkschaften sehr, sehr oft in der Situation, in einer Verteidigungssituation, dass wir erkämpfte Rechte neu verteidigen müssen, dass es weniger in die positive Richtung für uns geht, sondern wir wirklich tatsächlich immer nur diese Verteidigungsposition haben. Und das hat sich in den letzten Jahren natürlich nochmal verschärft. Man hat so das Gefühl, eine Krise jagt die nächste. Ich erinnere, Finanzkrise, dann kam Corona, der Krieg in der Ukraine, ein vollkommen irrationaler amerikanischer Präsident, wo wir nicht wissen, wie es mit den Steuern geht. Und gleichzeitig haben wir aber auch Probleme, die selbst gemacht sind in unserem Land. Angefangen bei den verpassten Einstieg in die E-Mobilität, die Probleme, dass der Energiestrompreis mittlerweile für viele Branchen wirklich zu einem Problem wird. Wir haben gleichzeitig einen Pflegenotstand, wie man es ja auch täglich in der Zeitung liest. Wir haben eine sehr, sehr schwache Binnennachfrage. Und all das nimmt jetzt die Politik zum Anlass, um, man sagt immer so schön, täglich ein neues Schwein durchs Dorf zu treiben, also täglich neue Reformvorschläge zu machen, die aber alle nur damit zu tun haben, Arbeitnehmerrechte abzubauen, Sozialstaat abzubauen. Und wenn man genau hinschaut, wird keiner dieser Vorschläge wirklich auch nur einen Arbeitsplatz sichern oder neu schaffen.
Du hast es jetzt schon gerade gesagt, es sind immer viele Themen, auf die aufgestiegen wird. Ich habe auch so das Gefühl, es gibt so eine allgemeine Stimmung, wo die Leute eigentlich gar nicht mehr so richtig hinhören und sagen, naja, irgendwie die Regierung, die muss da irgendwie was ändern. Es entsteht so ein diffuses Gefühl von, naja, es muss sich irgendwas ändern und jetzt macht die Regierung was. Deswegen finde ich es gut, wenn wir nochmal genauer drauf gucken, was ist denn jetzt eigentlich genau geplant? Ihr habt in eurem Aufruf ja schon mehrere Punkte genannt: gute und sichere Arbeit, bestmögliche Gesundheitsversorgung und ein verlässliches Alterseinkommen, sprich die Frage, wann und wie man mit welchem Niveau in die Rente gehen kann. Sind das die zentralen Themen, wo jetzt politische Verschlechterungen geplant sind durch die Regierung?
Das sind zentrale Themen und ich würde es auch wirklich aufdröseln wollen. Angefangen hat es ja mit der ganzen Frage der Krankenhausreform, was ja auch schon vor der Sommerpause weitest gegen die Flöcke eingeschlagen worden sind. Das hat für uns jetzt die Konsequenz: A, wir als Arbeitnehmer, wir als Versicherte sollen höher zuzahlen bei Medikamenten, bei Krankenhausaufenthalten und Ähnlichem. Aber es hat eben auch die Konsequenz, dass die Beschäftigten Beschäftigten in den Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, dass denen der Tariflohn nicht mehr gezahlt werden soll. Also ganz klassischer Angriff auf Gewerkschaftspositionen, auf Tarifverträge, auf uns als Gewerkschaften. Du hast das Thema Arbeit angesprochen, geht ja schon länger, die Arbeitnehmer, alle viel zu faul, die junge Generation will nicht mehr, die feiern nur krank, also Frage 8-Stunden-Tag, Angriff auf den 8-Stunden-Tag, wo viele Wissenschaftler sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man länger als 8 Stunden arbeitet, das erhöht das Risiko für Arbeitsunfälle, das steigert nicht mehr die Produktivität und, aber das ist alles egal. Also es muss generell etwas passieren und dann fangen wir mal an beim 8-Stunden-Tag, weil in anderen Ländern arbeitet man ja auch länger.
Der 8-Stunden-Tag ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Beispiel für das, was in eurem Aufruf drin steht, dass nämlich soziale Rechte und der Sozialstaat erkämpft wurden von der ArbeiterInnenbewegung, weil wenn man sich mal überlegt, wo kommt der 8-Stunden-Tag her, der ist 1918, also vor über 100 Jahren im Rahmen der Novemberrevolution in der Weimarer Republik schon eingeführt worden, weil die ArbeiterInnenbewegung damals in der Position war, das sozusagen durchzusetzen, auch gegen die Interessen der der Arbeitgeberseite. Also das heißt, man kann ganz gut sehen, dass da jetzt auch Sachen angegriffen werden, die eigentlich jetzt über 100 Jahre in dem sozusagen nicht so massiv unter Druck standen, wie es jetzt gerade aussieht. Was sind denn weitere Punkte, die im Thema Arbeitsfeld sozusagen eine Rolle spielen?
Ein Thema, das mir ganz besonders auf der Seele liegt, ist die ganze Frage sachgrundlose Befristung. Wir haben aktuell die Situation, dass man Menschen 2 Jahre lang ohne irgendeine Begründung befristet einstellen kann. Diese Befristungen können immer wieder wiederholt werden in dieser Zeit, in den 2 Jahren. Und da kommt man jetzt auf die Idee, das könnte ja auch 4 Jahre lang gehen. Das bringt überhaupt nichts, außer dass die Arbeitnehmer länger in Unsicherheit sind, dass Menschen, die eine Familie haben, nicht kreditwürdig sind, dass sie Unsicherheit haben, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. Es können bis zu 6 Arbeitsverträge, also Kettenarbeitsverträge, abgeschlossen werden. Also die kriegen jetzt eine sachgrundlose Befristung von 1 Jahr und dann nochmal ein halbes Jahr und dann nochmal ein Jahr und dann weiß man nicht, kommt nochmal was oder kommt nichts mehr. Also Unsicherheit ohne Ende, das erhöht natürlich auch das Erpressungspotenzial. Ne? Wenn den Menschen dann gesagt wird, du kriegst aber jetzt 50 Cent weniger für die Stunde, aber wir verlängern dich, dann wird es viele geben, die das machen. Und das ist eigentlich die Katastrophe.
Da würde ich dich gleich einfach nochmal fragen, Miriam. Du bist ja noch relativ jung, stehst noch nicht so lange im Berufsleben, hast aber viele Friends in deinem Umfeld, die eben auch gerade erst seit ein paar Jahren auf dem Arbeitsmarkt sind. Welche Rolle spielt für euch dieses Thema Befristung?
Also tatsächlich muss ich gestehe, ich bin bei mir und in meinem Freundeskreis ist es teilweise so, dass viele unbefristete Verträge bekommen haben, also sich glücklich schätzen können. Kenne aber auch durchaus das Dilemma. Ich meine, wir beide arbeiten ja in einem Bereich, wo es auch viel projektgestützt gearbeitet wird, also an Projekten entlang gearbeitet wird. Und da ist ja immer wieder das Dilemma, dass eben Projekte auslaufen, man sich wieder dann neu schauen muss, orientieren muss. Geht es überhaupt weiter? Wie kann es weitergehen und dass da natürlich teilweise schon auch eben befristete Verträge eine Rolle spielen. Und es macht natürlich unsicher und es macht mürbe auf Dauer, würde ich sagen. Das ist schon das, was ich auch mitbekomme, dass es einfach mürbe macht, sich immer wieder neu um seinen Arbeitsplatz Sorge zu machen. Und gerade sachgrundlose Befristung ist da natürlich doppelt und dreifach irgendwie schwierig damit umzugehen, weil es dann natürlich auch einfacher ist, eben nochmal in so eine Befristung reinzurutschen und gar nicht irgendwie rauszukommen. Und ich würde schon sagen, aus einer Beobachtung heraus oder auch im Gespräch mit älteren Personen oder mit meinen Eltern beispielsweise, merke ich schon, dass das einfach die Arbeitswelt heutzutage prägt, eben diese befristeten Verträge, gar nicht mehr dieses Erleben von, okay, ich bin irgendwie angestellt in einem Betrieb oder und kann da quasi meine lebenslange Karriere quasi ansetzen, fortsetzen, sondern schon immer die Frage, okay, wie lange bleibe ich hier in diesem Betrieb, in diesem Unternehmen, oder heißt es nicht für mich irgendwann auch, dass ich weiterziehe?
Kommen wir von den Berufseinsteigenden zu den Berufsaussteigenden, nämlich die Menschen, die nach einem langen und harten Arbeitsleben dann doch in die wohlverdiente Rente gehen wollen. Auch da sind massive Einschnitte geplant, vielleicht sogar die größten. Wobei, wenn man in die Meldung guckt, kann man sehen, dass die Politik sich da vielleicht auch noch nicht ganz hundertprozentig einig ist. Aber was liegt eigentlich gerade für Veränderungen im Rentenbereich auf dem Tisch, Renate?
Also das Thema gesetzliche Rentenversicherung wird ja jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Jahre diskutiert. Wir haben auch schon erste Einschnitte. Wir haben ja jetzt die Entwicklung fast abgeschlossen zur Rente mit 67. Also alle Menschen, die nach 1964 oder die ab 64 geboren sind, müssen in der Regel bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres arbeiten. Das wird jetzt diskutiert, dass das noch nicht ausreicht. Wir haben als Gewerkschaften es geschafft, nochmal auch mit der jetzigen Koalition im Koalitionsvertrag festzuschreiben, dass das Durchschnittsrentenniveau bei 48% des letzten Einkommens liegt. Das heißt ja nicht, dass jeder 48% kriegt. Da sind ein paar, die haben mehr, da sind aber ganz viele, die weniger haben. Und gerade für Menschen mit einem geringen Einkommen hier in Ostdeutschland, ich denke an die Verkäuferinnen oder andere Leute im Service, da wird das Geld nicht zum Leben reichen. Und dann wurde ja unter Riester eingeführt, sozusagen, man nannte es immer das Cappuccino-Modell. Also wir haben eine gesetzliche Rente, die bildet die Basis, das ist der Kaffee. Dann kommt die Milch rein oder die Sahne. Das ist eine betriebliche Altersvorsorge und das Sahnehäubchen obendrauf ist die private Altersvorsorge. Das Problem ist ja, dass hier in Ostdeutschland ganz viele Leute gar nicht die Möglichkeit hatten, eine private Altersvorsorge aufzubauen oder eben jetzt erst damit anfangen, dass da eben nicht so viel hinten rauskommt und auch die flächendeckende betriebliche Altersvorsorge, davon sind wir ganz, ganz weit entfernt. Hier im Osten noch weiter als im Westen, aber auch im Westen ist das bei weitem nicht der Fall, ne? Und jetzt diskutiert man eben, ja, die durchschnittlichen Lebenszeiten, die Lebenserwartung erhöht sich und deswegen müssen wir jetzt auch die Rentenzeiten erhöhen. Das reicht alles nicht mehr aus. So wenige Arbeitnehmer für so viele Rentner und das funktioniert alles nicht. Also müssen wir das Rentenalter weiter erhöhen. Entsprechende Lebensarbeitszeit diskutiert wird momentan über 67,5 und das ist erst der erste Schritt. Es geht darum, dass die Durchschnittsrente irgendwann abzusenken. Dafür will man eine kapitalgedeckte Rente einführen, was ja schon die FDP in der letzten Regierung diskutiert hat, wo wir alle froh waren, dass dann auf einmal weg war, weil die Regierung geplatzt ist. Aber das Problem ist ja bei so einer kapitalgedeckten Rente, A, man weiß überhaupt nicht, wo sein Geld hingeht. Also geht es in irgendwelche staatliche Investitionen in anderen Ländern, wo wir eigentlich mit der Politik prinzipiell überhaupt nicht zufrieden sind. Geht es in Rüstungsfinanzierung oder geht es in Hochrisikobereiche? Keiner weiß es.
Oder in Immobilienfonds, wo die Leute dann daran beteiligt sind, dass ihre eigene Miete steigt.
Ja, ja, also all das. Und es weiß ja auch keiner, was hinten rauskommt. Also in Amerika gab es in den 80er Jahren das Problem, dass diese Rentenfonds alle explodiert sind. Mit der Finanzkrise standen Leute, die ein Leben lang geglaubt haben, sie haben gut vorgesorgt, auf einmal ohne alles da. Und dieses Risiko ist halt auch nicht wegzudiskutieren. Eigentlich, Riester hat mal gesagt, ist das sehr für belächelt worden, die gesetzliche Rente ist sicher. Nee, nicht Riester, das war Blüm, Norbert Blüm, genau. Der hat das gesagt und er ist viel darüber gelächelt worden, aber im Prinzip ist es doch so. Schauen wir uns mal an, was nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die gesetzliche Rentenversicherung war in der Lage, aufgrund des Umlagesystems direkt nach dem Zweiten Weltkrieg an diejenigen, die Ansprüche haben, eine Rente auszuzahlen. Weil da musste kein Kapitalstock aufgebaut werden, da war nichts verloren gegangen, sondern die jetzt arbeitende Generation zahlt im Prinzip die Beiträge, für die Rentnergeneration das Geld bekommt. Und das ist das sicherste System, das diskutiere ich. Ich bin selbst engagiert in der deutschen Rentenversicherung und ich verstehe nicht, warum Politik das unbedingt kaputt machen will.
Und man kann ja auch nochmal sagen, dass nach 1989, 90 eine enorme Integration von 16 Millionen Arbeitskräfte in ein Rentensystem gelungen ist, mehr oder minder, mit Problemen vielleicht in Ostdeutschland mit dem Rentenniveau, aber natürlich doch in ein System integriert sind, die ja da auch gar nicht vorher beteiligt waren, weil sie ja dazugekommen sind in das bundesdeutsche Rentensystem. Du hast jetzt viele Sachen genannt, warum man am 26.09. auf die Straße gehen könnt. Ihr organisiert jetzt in der ganzen Bundesrepublik 15 verschiedene Kundgebungen. Vielleicht sagst du uns noch mal ganz kurz, was, wann, wo und wie kann man vielleicht auch Menschen motivieren und mobilisieren, an diesem Tag auf die Straße zu gehen, um laut zu sein, um zu sagen, man ist mit dieser Art der Reformen nicht einverstanden.
Also sagte schon 15 Veranstaltungen, davon eine in Frankfurt am Main und in Erfurt, das ist unser DGB-Bezirk. Hier in Erfurt rufen wir auf, an dem 26. früh 10 Uhr am Willy-Brandt-Platz sich zu treffen. Wir werden aus ganz Thüringen Busse organisieren, mit denen Menschen, die sich vorher anmelden, dann auch fahren können. Also die sollten sich dann möglichst früh bei uns anmelden, dass wir auch die notwendigen Kapazitäten zur Verfügung stellen können. Wir treffen uns also am Willy-Brandt-Platz, da wird es einen kurzen Auftakt geben. Dann wollen wir über den Juri-Gagarin-Ring hin zur Staatskanzlei eine kurze Demonstration machen, eine Zwischenkundgebung, von da aus auf den Anger, und da wird dann die Hauptkundgebung stattfinden. Beginn wahrscheinlich so gegen 11 Uhr, große Bühne, ähnlich wie am 1. Mai, wer sich daran erinnern kann. Es wird Reden geben. Der Hauptredner wird Stefan Körzel sein, unser ehemaliger DGB-Bezirksvorsitzender. Es wird mehrere Diskussionsrunden auf der Bühne geben zu den unterschiedlichen Themen, die aktuell in Richtung Sozialabbau, Abbau des Sozialstaates diskutiert werden. Das ist einmal die Frage gute Arbeit, da ist die Frage Krankenversicherung, die Frage Rentenversicherung, Pflege, aber auch die Situation am Wohnungsmarkt, wie sieht's da aus? Wir haben Diskussionen zu der ganzen Frage Wehrpflicht, Wehrersatzdienst geplant. Wir haben die ganze Frage Unterhaltsvorschuss, überhaupt noch nicht angesprochen worden. Der soll ja eingeschränkt werden. Der soll nur noch bis zum 16. Lebensjahr gezahlt werden. Für junge Eltern soll es weniger Elterngeld oder kürzeres Elterngeld geben. All diese Fragen, die alle Generationen betreffen und wo deshalb auch alle Generationen ganz, ganz herzlich eingeladen sind. Ältere, junge Familien, bringt eure Kinder mit, bringt alle noch einen Freund mit. Umso mehr wir werden, umso lauter wird das Signal sein, das da in Berlin ankommt.
Am 26.09. auf dem Willy-Brandt-Platz um 10 Uhr könnt ihr kommen, könnt euch auch mit dem Zug anreisen oder mit den Bussen, die vom DGB organisiert werden. Wenn ich mich jetzt nochmal mit Fragen oder mich anmelden will, wo kann ich mich hinwenden?
Ja, immer an den DGB, also die DGB-Geschäftsstellen Nordhausen, Suhl, Gera oder hier in Erfurt, aber auch an die Einzelgewerkschaften. Also die Gewerkschaften sind einbezogen, sind informiert, informieren in den Betrieben, in den Einrichtungen und mobilisieren dafür und sind natürlich auch im Ablauf des 26. integriert.
Und vielleicht auch nochmal, um Unsicherheiten zu nehmen, weil der Sozialstaat betrifft uns ja alle. Es ist jetzt aber eine Veranstaltung, die über den DGB organisiert wird. Wenn ich jetzt kein Gewerkschaftsmitglied bin, aber sage, hey, das ist, finde ich, voll wichtig, kann ich dann auch einfach auf euch zukommen und sagen, hey, ich schließe mich an, ich mache mit, kann ich einfach reingehen oder ist da irgendwas zu beachten?
Nein, es ist jeder herzlich eingeladen, mitzumachen, und wenn er dann mitgemacht hat und es ihm gefällt, dann hat er vielleicht dann auch die Motivation zu sagen, okay, jetzt will ich auch Gewerkschaftsmitglied werden. Das wäre schön, ist aber bei Weitem keine Bedingung, also alle sind ganz, ganz herzlich eingeladen.
Und ein Gewerkschaftsmitglied kommt gleich nach dir zu uns, nämlich Nico Baumann von der Gewerkschaft Verdi. Und da reden wir nochmal über ein Thema genauer, nämlich über das Thema Krankenhaus und Krankenhausfinanzierung. Aber jetzt kommt erstmal Musik.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch.
Und dass du uns Rede und Antwort gestanden hast.
Wickeder MC mit Flows purer Tobi Sensi und Freestyles näher am Geschehen als jedes Hip-Hop-Fancy. Fuchs mich in die Materie, das Möglichkeit unbegrenzt gibt. Leider folgen viele falschen Vorbildern und lern's nie, das Publikum zu rocken, das auf einer anderen Frequenz liegt. Was uns nicht betrifft, da man unsere Bühnenpräsenz liebt und Rap-Exzellenz sieht, die sich der Vorstellungskraft vieler entzieht. Sam Similia und die Beginne erkennt sie.
Oh. Au, der Markt knurrt wie Sau. Ich hau ab aus meinem Bau. Verschließ die Tür, ziehe durchs Revier, markiere hier und da mal, dass ich da war. Höre Gelaber, schleiche gerade über die Promenade, Zeuge einer großen Maskerade. Große Buchstaben, grelle Farben, die mir sagen, dass sie Kabelfernsehen haben.
Gestiken vom gern gesehenen, aber jeder Fuchs weiß, dass ähnliche Garderobe heute leider nicht mehr Schutz heißt. Deshalb schnupper ich, was befindet sich da drunter? Immer auf der Hut, Rudel da runter.
Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rockt, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rockt, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rockt, der Rudel rockt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rockt, der Rudel
rockt. Wir haben Boden wie Gabi, Mikros als Boden für Rap schon. Verboten Quoten, MCs auf unterm Boden zu toben. Durch Kreuz und Wälder, wir werden älter, Alter wird älter. Egal, nicht für einen warmen Platz, bin ich beim Major. Press Vitamine aus Rap, wie aus Orange und Kanini. Verteil Beginner, Sticker wie Panini. Ernt Platini ohne I und ohne Style tauschen. Wenn ich mega beide gestalte, ich hier zum Reinlauschen. Wenn Beats im Reim rauschen, macht nix, was dreckig ist, kann wir nicht unterm Teppich. Der Grund, warum ich ständig Loops aufgepackt, viele verdeigen los. Mir egal, wenn bei mir alle Stricke reißen, bin ich den Geigen los. Wir stylen groß, ich bin List, gefuchste Clips, guckste Kicks.
Und ich beginne an den TV.
Geklaut ist bei uns nix und kriegt wer Futterneid. Tut uns leid, kommt vor, weil so viel Geilheit. Zahme Vögel singen wie Münchner von Freiheit. Kein Sinn des Wandel, keine Floskel und geschwingt. Ich bleib da und werd bestimmt nicht Amsel, Drossel oder Fink. Ich bleib Star.
Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Eine Pfote, Amigo, eine auf den Tasten, ein Auge aufs Geschäft, eines im Plattenkasten, ein Ohr fürs Rudel und eins für den Gegner. Tanzbein und ein Arsch dreht. Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Ruhm bis zum Schluss. Ja, das ist mein Ziel, was ich noch nie so klar sah.
Ich hab die Wölfe bei Vollmond jaulen, Elstern alles, was glänzt, klauen. Sitzen wir als Füchse in unserem Bau drin, feilen mit roten Augen an Tracks und Texten, bis sie was taugen. Drin alles ruhig, doch draußen wollen uns tausend unsere Ideen rauben. Eigentlich ist es Wahnsinn, Lieder wie diese rauszubringen, weil damit garantiert ist, dass sie der anderen bald auch so klingen. Hamburg City Rule, wer behauptet was anderes? Jetzt offiziell, ich battle jeden MC, egal wie bekannt er ist. Mein Treibstoff ist Cannabis Sativa, denn ich rap high lieber Tag für Tag wieder. Letztes Jahr schon Charlieder mit Danjo in der Starliga. Jetzt mal wieder ein fettes Feature. Mad Mix wie ein Barkeeper. Eisfell macht den Beat klar. Und schon schallt es durch eure Speaker. Wir gehen weiter und tiefer. Hamburg City ist am Start. Also wie habt ihr's lieber? Ausgefuchst oder ausgelutscht? Für Letzteres geht zur Konkurrenz. Wir bleiben in eins Busch und feiern fette Bongo Jams.
Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd, wenn das Rudel toll, wenn der Rudel rollt, der Rudel rollt. Jede Nacht, jeden Tag auf der Jagd.
Ring. Eisfeld.
Ja, hallo. Ich wollte mal sagen, Füchse sind gar keine Rudeltiere.
Ach so. Ja, ja, egal. Es rhymt, ist fett. Der Rhyme ist fett.
Gut, tschüss.
Genau, ihr hört Rage.
Die Redaktion Arbeitszeit und Gewerkschaft bei Radio Frei.
Genau. Wieder neu dabei und
wir haben noch eine knappe halbe Stunde Zeit und wollen noch über ein Thema reden, was eben schon mal angeteasert wurde, nämlich um die Frage, was tut sich eigentlich im Gesundheitsbereich konkret? Wie verändert sich durch politische Entscheidungen auch die Bedingungen für Menschen, die im Bereich von Krankenhäusern arbeiten? Und wie werden Krankenhäuser überhaupt finanziert?
Wie läuft das alles, ja?
Genau, weil am Ende muss man ja sagen, man weiß immer weniger, als man vielleicht so denkt. Und man hat auch immer das Gefühl, dass es alles ganz schön kompliziert. Deswegen haben wir uns einen kompetenten Gast eingeladen, nämlich Nico Baumann, der bei Verdi arbeitet und vorher im Krankenhaus gearbeitet hat, das sozusagen aus zwei Perspektiven kennt. Und mit ihm wollen wir reden nach der nächsten Musik, die wir jetzt noch dazwischen schieben. Wir hören jetzt Dolly Parton mit dem schönen Titel 9 to 5.
And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Ja, wir sind wieder hier bei Rage und wenn wir über das Gesundheitssystem reden, dann herrscht meistens Frust und dicke Luft. Auf PatientInnenseite, die irgendwie auf Termine lange warten müssen, vielleicht sogar gar keinen Platz in der Praxis bekommen, die Beiträge steigen, da herrscht schon mal Unmut. Und wenn wir auf die Seite der Beschäftigten gucken, in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen, da sehen wir, dass diese seit Jahren unter enormem Druck stehen. Personalmangel, Zeitdruck, immer neue Belastungen, die dazukommen, gehören für viele längst zum Arbeitsalltag. Die Analyse ist also nicht irgendwie schwer zu machen. Im Gesundheitssystem läuft etwas schief. Die Bundesregierung hat nun versucht, dagegen zu steuern. Der erste Aufschlag war das Beitragsstabilisierungsgesetz für die gesetzliche Krankenversicherung. Ziel dabei, Ausgaben zu minimieren, um Beiträge stabil zu halten, klingt ja erstmal gut, will man meinen. Gewerkschaften und Krankenhausverbände warnen jedoch. Am Ende könnten die Einsparungen vor allem diejenigen treffen, die tagtäglich unsere medizinische Versorgung sichern. Zu Gast bei uns, wie schon angekündigt, Nico. Hi, Nico. Erstmal ganz allgemein gefragt, ja, was soll denn dieses Beitragsstabilisierungsgesetz jetzt nun genau machen? Wozu ist es da? Was bringt es uns?
Also in erster Linie ist es aus unserer Sicht auf jeden Fall ein Spargesetz, weil die Ministerin versucht, an vielen Stellen einfach Leistungen einzusparen und gar nicht drauf guckt, wie kann man quasi an dieser Einnahmensituation was ändern, weil von vornherein die Prämisse galt, wir bleiben quasi im bestehenden System und müssen irgendwie versuchen, das zu stabilisieren, ohne da eine wirkliche Reform zu schaffen, sondern es war von vornherein klar, es geht quasi darum, irgendwie an allen Ecken und Enden zu sparen. Und wie die Ministerin Wagen das auch lange dann in den Medien kundgetan hat, sind irgendwie alle betroffen, jeder muss sparen und das betrifft alle zu mehr oder weniger gleichen Teilen. Wenn wir uns das Gesetz am Ende anschauen, ist es ja auch gar nicht so, dass wirklich alle zu gleichen Teilen sparen müssen, sondern vor allem Versicherte und Beschäftigte und zum Teil natürlich auch Arbeitgebende sind zum Sparen angehalten. Pharmaindustrie war ein großes Thema, dass die nicht so doll sparen müssen wie andere. Fragt man sich vielleicht warum, aber gut. Und wo auch gar nicht rangegangen wurde, ist sich zu hinterfragen, muss man dann immer noch zwischen gesetzlicher Krankenkasse und privater Krankenkasse unterscheiden und so Dinge. Da wurde halt gar nicht dran gedacht und damit hat man ja eine bestimmte Personengruppe komplett rausgehalten aus der Finanzierung des Gesundheitswesens.
Genau. Du meintest, ja, insbesondere ja, Versicherte und Beschäftigte sollen sparen. Das betrifft natürlich auch zum großen Teil Krankenhäuser, auf die wir jetzt auch noch mal genauer schauen wollen. Erstmal vielleicht da ganz basal gefragt, ja, wie finanziert sich Krankenhäuser überhaupt? Sind die denn überhaupt so, wie sind die mit der Krankenversicherung gekoppelt? Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Also die Krankenhausfinanzierung an sich ist nun schon seit einigen Jahren so ein bisschen im Umbruch, weil es viel Kritik daran gab. Bisher war es tatsächlich so, dass es quasi zwei Finanzierungsstränge gibt. Auf der einen Seite alle Investitionskosten, die ein Krankenhaus tätigt, um zum Beispiel ein neues MRT zu bauen oder also so ein Untersuchungsgerät, falls Menschen das den Begriff nicht kennen, um halt bildgebende Diagnostik zu machen. Wenn man das bauen will, kostet das mal schnell ein paar Millionen. Das hat man meistens nicht einfach so auf der hohen Kante und kann das mal eben nebenbei bauen. Dafür gibt es halt Investitionskosten. Die werden in der Regel von den Ländern getragen. Also das ist quasi staatliche Finanzierung des Gesundheitssystems. Und daneben gibt es halt alles, was die Betriebskosten angeht. Also Personalkosten, aber auch Sachkosten für zum Beispiel für eine Hüftprothese, die man ja auch einkaufen muss, um sie einem Menschen einzusetzen. Das sind die ganzen Betriebskosten und die werden aktuell noch aus den DRGs bezahlt. DRG ist quasi so eine Fallgruppenpauschale, wo es für eine bestimmte Krankheit eine bestimmte Summe Geld gibt. Und ja, das ist ein System, was sich die letzten Jahre etabliert hat. Mehr oder weniger gut, weil DRGs natürlich dazu führen, dass man auch versucht hat, wirtschaftlich zu arbeiten, und auf lange Sicht führen Fallgruppenpauschalen halt dazu, dass sich Liegezeiten verkürzen und dadurch der Preis gesteigert werden kann. Also Krankenhäuser können damit einen Profit machen. Verzeihung. Und jetzt ist man auf dem Weg dahin, die Krankenhausfinanzierung zu ändern, weg von den reinen DRGs, also von den Fallpauschalen, wo es für jedes Krankheitsbild eine bestimmte Summe X gibt, die je nach Liegezeit des Patienten dann ausgezahlt wird, hin zu einer sogenannten Vorhaltefinanzierung oder einer Mischfinanzierung, wo bis zu 60% aus Vorhaltekosten bezahlt werden und 40% aus den DRGs, also die dann noch übrig bleiben, um halt fallbezogen abzurechnen. Aber in der Regel soll es halt so sein, dass ein Krankenhaus bestimmte Leistungsgruppen überhaupt erbringen darf. Es gibt aktuell, glaube ich, 65 Leistungsgruppen, die zur...
Also nur, dass ich das verstehe, Leistungsgruppen heißt dann, darf ich eine Hüft-OP machen, darf ich einen Herzschrittmacher einbauen, das dürfen, oder Geburtsstation ist ja immer, glaube ich, ein Thema, das dürfen dann nicht alle Krankenhäuser machen, sondern das ist geregelt nach diesen Leistungsgruppen.
Und die Krankenhäuser melden das dann quasi an, was sie haben wollen.
Genau, also man kann es vielleicht, ich mache mal ein Beispiel auf. Es gibt die Leistungsgruppe Hüftendoprothetik, da geht es quasi darum, ein künstliches Hüftgelenk zu bekommen, und das dürfen dann halt nur Krankenhäuser noch durchführen, die diese Leistungsgruppe zugewiesen bekommen haben. Und in der Leistungsgruppe gibt es dann halt bestimmte Qualitätsanforderungen, die ein Krankenhaus erfüllen muss, zum Beispiel entsprechend die Fachärzte vorhalten. Bis zum GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz musste auch eine bestimmte Pflegepersonaluntergrenze eingehalten werden, und auch so fachlich, so räumliche, infrastrukturelle Dinge, zum Beispiel, bin mir gar nicht sicher, welche bildgebende Diagnostik, aber dass bestimmte bildgebende Diagnostik dafür auch benötigt wird. Und die Klinik muss quasi nachweisen, dem medizinischen Dienst gegenüber, hier, wir erfüllen diese Kriterien und dann könnten wir diese Leistungsgruppe zugewiesen bekommen.
Das heißt, ich fasse es nochmal mit meinen Worten zusammen, die Krankenhäuser bewerben sich in gewisser Weise, sagen, das sind Leistungen, die wir für die Gesellschaft erfüllen wollen, zum Beispiel diese OP-Hüfte, dann entscheidet das Bundesland, ja, dieses Krankenhaus kriegt diesen Auftrag, und dann kriegt das Krankenhaus eine Pauschale für jede Hüftoperation, die sie umsetzen, wenn sie sich an gewisse Regeln halten, was ein Mindestmaß an Personal bedeutet und vielleicht noch ein paar andere Standards, die man einhalten muss. So ist die bisherige Regelung. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist ja die neu eingeführte Regelung, okay. Also die Leistungsgruppenregelung. Ja. Mhm. Und da kriegt das Krankenhaus sowohl diese Vorhaltepauschale, mhm, das heißt, für die Fälle, die angemeldet sind, gibt es eine Summe X, weil zum Beispiel das Personal vorgehalten wird, also sowohl pflegerisch, ärztlich als auch was noch dazugehört.
Das heißt, das Krankenhaus, um nochmal gleich dazwischen zu gehen, das Krankenhaus sagt vorher in diesem Jahr, meinetwegen die Helios Klinikum Erfurt sagt, in diesem Jahr machen wir voraussichtlich prognostiziert 1000 Hüft-OPs.
Genau. Die sagen halt, die geben den Antrag ab auf die Leistungsgruppenzuweisung für so und so viele Fälle und sagen halt, wir gehen davon aus, aufgrund der bisherigen Prognose oder der behandelten Dinge, dass wahrscheinlich im nächsten Jahr auch so und so viele Fälle davon auftreten werden bei uns und wir wollen halt die Leistungsgruppe dafür beantragen und dann prüft quasi der Krankenhausplanungsausschuss, ob die oder der MD in erster Linie, ob die Qualitätskriterien vorliegen und der Krankenhausplanungsausschuss ist dann das Gremium, was dann bewilligt oder nicht bewilligt und sagt, ja, das kriegst du oder die Leistungsgruppe kriegst du nicht. Und die machen halt neben den Qualitätskriterien, gucken die natürlich auch im Land, wie ist denn die regionale Versorgung auch aufgestellt. Also die haben natürlich noch andere Dinge im Blickwinkel, das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden, je nachdem, wie die Krankenhauslandschaft dort bisher war. Und das ist quasi das Ziel der neuen Krankenhausfinanzierung, dass man wegkommt von dem reinen DRGs, also dass man halt auf viele Fälle angewiesen ist, um viel Geld zu bekommen, hinzu, es gibt eine Vorhaltepauschale, wo quasi das Krankenhaus einfach fürs Vorhalten der Leistung schon mal das Geld bekommt und dann trotzdem aber noch für die erbrachte Leistung quasi die DRG abrechnet. Die macht aber in der Gesamtfinanzierung nicht mehr so einen hohen Stellenwert aus. Und deswegen bringt es nicht mehr zwingend viel, unbedingt viele Fälle abzuarbeiten, sondern es geht halt wirklich da schon eher um eine bedarfsorientierte Versorgung, die man versucht anzustreben.
Und der Hintergrund ist quasi, dass man den Krankenhäusern nicht einen Anreiz gibt, mehr Hüft-OPs zu machen, wie sie medizinisch vielleicht notwendig wären zum Beispiel.
Genau, das ist das große Ziel dahinter, bedarfsgerechte Versorgung zu gewährleisten und
das klingt jetzt aus PatientInnen-Sicht, würde ich mal meinen, ja erstmal positiv. Also okay, es wird gesichert, dass mein Krankenhaus vor Ort irgendwie funktionieren kann, dass ich drankomme und so weiter. Und im besten Fall werde ich jetzt auch nicht zu irgendwelchen Operationen in Anführungsstrichen überredet, weil es irgendwie gewinnbringend für das Krankenhaus ist. Aber wo ist denn da jetzt der Knackpunkt in der Finanzierung? Also wo sagt ihr, naja, das so geht es aber nicht auf? Weil, ja, weil wann? Weil was so?
Also das, was ich gerade beschrieben habe, ist die große Krankenhausreform, die unter der Ampel gestartet ist. Und vieles davon wurde auch jetzt 1:1 weitergeführt, an manchen Stellen nochmal ein bisschen verändert. Und da kommt jetzt zum Beispiel auch dieses Beitragsstabilisierungsgesetz mit dazu, weil eine der Qualitätsanforderungen in den Leistungsgruppenzuweisungen war es, dass die Krankenhäuser zum Beispiel die sogenannte PPUGV, das ist die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung, einhalten müssen. Das heißt, für bestimmte Stationen gibt es halt einfach eine Ratio, wo feststeht, so viele PatientInnen können von einer Pflegefachkraft versorgt werden. Und das war quasi in dem alten Vorhaben noch Bestandteil dessen, dass auch das für die Leistungsgruppenzuweisung relevant ist. Und an solchen Qualitätskriterien hat man jetzt aber mit dem Beitragsstabilisierungsgesetz zum Beispiel auch geschraubt und hat gesagt, nee, PPUGV braucht man nicht mehr, ist jetzt kein Qualitätsmerkmal mehr, um eine Leistungsgruppe zugewiesen zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall einer der Kritikpunkte, die wir an dem Beitragsstabilisierungsgesetz haben, was ja an der Stelle auch qualitative Einschnitte in die Versorgung macht und nicht nur quantitative.
Das heißt, das, was unter der Ampel beschlossen wurde, wo Verdi auch sagt, das finden wir grundsätzlich gut, jetzt kann man wahrscheinlich über diese Bemessungsgrenzen nochmal reden. Wie viel Pflegekräfte brauche ich für 10 Patienten? Brauche ich da 2 oder 3 oder eine oder so? Das wird jetzt mit der neuen Reformvorschlag von der aktuellen Bundesregierung wieder ausgehebelt, indem ich diese Untergrenze zum Beispiel wegnehme. Und dann kann es im Zweifelsfall auch heißen, dass man 20 Patienten mit einer Pflegekraft versorgen muss, weil das nicht mehr berücksichtigt wird bei der Finanzierung, richtig?
Genau. Also die Bundesregierung hat an manchen Stellen quasi Dinge, die wir als Gewerkschaft auch gut fanden, wieder kaputt gemacht, sagen wir es einfach so. Wobei wir auch mit dem alten System, also was die Ampel auf den Weg gebracht hat, nicht 100% d'accord gehen. Es wäre auch schlimm, wenn wir als Gewerkschaft sagen, es ist alles toll, was die Regierung macht, weil dann würden sie ja komplette Arbeitnehmerpolitik machen und das passiert ja leider nicht.
Okay, das ist also ein Kritikpunkt, den du jetzt schon klar benannt hast. Wir hatten ja in den letzten Jahren bei den Krankenhäusern auch in Thüringen eine Entwicklung, wo Löhne gestiegen sind, auch Kolleginnen und Kollegen bei euch gestreikt haben durchaus in Häusern, wo das nicht so war, wo ihr Tarifabschlüsse erzielt habt, die Situation der Kolleginnen und Kollegen verbessert haben. Welche Auswirkungen haben denn die Reformen, die jetzt von der Regierung beschlossen wurden, für die Frage, wie sich zum Beispiel die Löhne von Beschäftigten entwickeln werden in Zukunft?
Eine ganz entscheidende. Das war ja auch einer unserer Hauptkritikpunkte an dem Beitragsstabilisierungsgesetz, dass es nämlich eine Begrenzung der Tariferhöhungen geben sollte, beziehungsweise in der puncto Refinanzierung von Tariflöhnen. Und zwar war es bisher so seit 2020, glaube ich, nagelt mich nicht genau drauf fest, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es 2020 gewesen sein müsste. Dort wurden die Pflegebudgets eingeführt und man hat quasi die Pflege als Berufsgruppe aus den DRGs rausgelöst und die musste nicht mehr darüber finanziert werden, was den großen Vorteil hatte, dass alles, was quasi an zusätzlichem Pflegepersonal eingestellt wurde oder auch an Tariferhöhungen, wurde in der Regel 1:1 refinanziert.
Das heißt, also Refinanzierung heißt, um das nochmal zu verstehen, das ist das Geld, was die Krankenhäuser, die es an ihre Beschäftigten auszahlen, wiederbekommen von den Krankenversicherungen.
Genau.
Ja.
Und das heißt auch in Tarifverhandlungen, wenn wir also mit Arbeitgebern darüber gesprochen haben, wie sollen sich die Löhne entwickeln, hat das in der Pflege dazu geführt, dass es einfacher war, an mehr Geld für Pflegepersonal ranzukommen und dadurch ja die Gehälter auch in den letzten Jahren durchaus stärker gestiegen sind als in anderen Branchen vielleicht. Und das hat natürlich auch den Pflegeberuf aufgewertet und hat auch dazu geführt, dass Personalmangel zum Teil wieder gekappt wurde und viel mehr eingestellt wurde. Auch wenn man häufig auf den Stationen noch das Gefühl hat, wo ist das Personal eigentlich, was hier eingestellt wurde, was nicht unbedingt ankam. Und was noch ein entscheidendes Ding war an der ganzen Sache, war, man hat pflegeentlastende Maßnahmen mit eingeführt. Also auch die wurden bezahlt. Das heißt, zum Beispiel für Tätigkeiten, die lange Zeit auf die Pflege abgewälzt wurden, weil man im Rahmen der DRGs halt zum einen Pflegepersonal an sich eingespart hat, aber auch Aufgaben auf die Pflege übertragen hat, die ja noch mitmachen können, um an anderen Stellen zu sparen, die hat man auf andere Berufsgruppen übertragen und das sind so Sachen wie zum Beispiel die Essensbestellungen aufnehmen oder die Materialräume bestücken, was auch originär keine pflegerische Tätigkeit ist, weil es ja nichts mit dem Patienten an sich zu tun hat. Also, bei Essensaufnahme könnte man sich streiten, aber grundsätzlich.
Die Bettenschieber, von denen auch immer mal die Rede ist, sozusagen im Volksmund.
Auch die oder die, ja, die Betten aufbereiten. Also je nach Krankenhaus macht das die Pflege noch selber, aber häufig ist es auch so, dass die Bettenaufbereitung, also wenn ein Patient entlassen wird, muss das Bett ja geputzt werden, neu bezogen und so weiter, dass das halt andere Berufsgruppen übernehmen, um halt die Pflege zu entlasten. Und dafür gab es lange Zeit diese pflegeentlastenden Maßnahmen, die gibt es auch immer noch. Aber die haben sich im Laufe der letzten Zeit auch reduziert. Zum Beispiel war es bis 2025 so, dass es 4% des Pflegebudgets durften für pflegeentlassene Maßnahmen ausgegeben werden. Ab 2025 waren es nur noch 2,5%. Die mussten aber nicht mehr nachgewiesen werden. Also vorher musste man auch sagen, hier, ich nehme das Geld für das und das und das. Und ab 2025 war es so, es gibt 2,5%, aber pauschal. Die kannst du einfach für alles verwenden. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch im Helios Erfurt ja diese große, der Brandbrief kam, wo es darum ging, was soll die Kacke, jetzt müsst die Pflege die Betten schieben und wieder putzen und Materialbestückung machen und so weiter. Also viele Aufgaben quasi zurückgegeben werden und der Hohn ist jetzt gleichzeitig die PPUGV rauszulösen, also die Pflegepersonaluntergrenze abzuschaffen und gleichzeitig die pflegeentlastenden Maßnahmen wegzunehmen, also noch weiter zu reduzieren. Das überlastet ja die Person, die Pflegeperson umso weiter. Und was vielleicht dem Ganzen noch die Krone aufsetzt, ist, dass die Charité beispielsweise als erste Uniklinik die Entlastungsvereinbarung oder den Entlastungstarifvertrag schon gekündigt hat. Das heißt, das, wofür die Kolleginnen lange gekämpft haben, dass sie quasi sich selber dafür einsetzen, wie soll denn der Personalschlüssel sein, also weil die aus ihrer Perspektive ja sagen können, wir wissen, wie der Versorgungsbedarf der Patientin ist und was wir als Pflegende gewährleisten können, dass man in den Tarifvertrag reingeschrieben hat, hey, auf so und so viele Patienten gibt es so und so viele Pflegepersonen oder auch, dass die PPR 2.0, ein anderes Personalbemessungsinstrument, quasi im Tarifvertrag angewendet wird. Das hat die Charité jetzt gekündigt, voraus einem Gehorsam, weil das natürlich schwierig wird in der Refinanzierung, weil dieses Pflegebudget, was es seit 2020 gab, soll jetzt gedeckelt werden. Also da soll nicht mehr alles so 1:1 refinanziert werden und das macht das natürlich auch in Tarifverhandlungen am Ende für uns schwerer, weil die Krankenhäuser uns sagen werden, nee, wir kriegen das Geld ja nicht, wie sollen wir das denn bezahlen, weil dann müssten wir es ja aus unseren Gewinnen heraus bezahlen und je nachdem, welche Trägerschaft wir in einem Krankenhaus haben, sind Gewinne halt auch gar nicht so hoch da, weil zum Beispiel kommunale Häuser viele Leistungen abdecken, die nicht so gewinnbringend waren bisher und deswegen ja gar nicht so viel Übergewinn erzielen konnten, als vielleicht manche private Anbieter, die das Geld dann lieber an der Börse verschachern.
Das heißt aber im Klartext, die Krankenhäuser sollen für die Refinanzierung weniger Geld zur Verfügung gestellt bekommen und das System soll so umgebaut werden, dass Qualitätskriterien und gerade diese Frage Bemessung von Personal quasi schlechter wird für die Kolleginnen und Kollegen. Wie sind denn die Reaktionen, wenn du in die Krankenhäuser kommst? Und was sagen die Leute zu den Plänen?
Also in der Regel sind die Reaktionen ziemlich gefrustet, weil natürlich die gesehen haben, dass sich zwar in den letzten Jahren so ein bisschen was getan hat und sich Dinge verbessert haben, aber jetzt alles, ich sag mal sehr salopp, mit dem Arsch wieder eingerissen wird, was quasi vorher mühsam aufgebaut und erkämpft wurde. Und das finden Kolleginnen irgendwie verständlicherweise gar nicht so cool. Und deswegen hatten wir auch im Vorfeld zu der Gesetzesreform auch die Großdemo in Hannover mit organisiert bei der Gesundheitsministerinnenkonferenz, wo auch ja aus Thüringen mehrere Busse nach Hannover gefahren sind, um einfach auch den Frust der Kolleginnen auf die Straße zu tragen und zu zeigen, wir lassen uns das so nicht gefallen. Trotzdem ist es jetzt durchgesetzt worden. An manchen Stellen konnten wir natürlich noch Verbesserungen erreichen, dass es nicht ganz so schlimm durchgesetzt wurde. Aber zum Beispiel diese PPUGV-Geschichte, dass die eingerissen wurde, ist erst nach Hannover entstanden. Also das sind Dinge, die dann später noch dazu kamen. Und auch die PPR 2.0, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, was ja ein anderes Personalbemessungsinstrument ist, die sogar noch besser bedarfsgerecht regeln könnte, wurde komplett abgeschafft mit der Beitragsstabilisierungsgesetz. Das ist einfach eine Farce am Ende.
Jetzt wurde das Gesetz ja beschlossen. Was sind denn jetzt eure Vorschläge, wie man irgendwie diese ganzen Effekte eindämpfen könnte? Oder was sind die nächsten Schritte, die ihr irgendwie anstrebt, um hier doch noch vielleicht Verbesserungen rauszuholen oder ja zu sagen, okay, wie kann eine Reform gelingen, die eben nicht die Beschäftigten so belastet?
Also zum einen haben wir uns schon ganz klar gemacht, wir werden nur aufgrund dieser Reform, die jetzt erstmal als Sparpaket durchgekommen ist, definitiv nicht an unseren Tarifforderungen schrauben. Also wenn die Beschäftigten eine Prozentforderung aufmachen, dann sollen das nicht aufgrund dieses Gesetzes irgendwie gehindert werden, sondern wir müssen uns unserer gewerkschaftlichen Macht bewusst werden, unsere Stärke bewusst werden, dass wir auch Dinge durchsetzen können müssen. Sonst wäre es ja auch ein Eingriff in die Tarifautonomie, was ja der Gesetzgeber an der Stelle auch nicht einfach so darf. Also da ist für uns relativ klar, dass wir uns deshalb nicht in unseren Forderungen massiv beschränken lassen werden, weil die Ministerin hat auch in der Verteidigung des Gesetzes im Bundestag, also am Tag, als es beschlossen wurde, auch selbst nochmal gesagt, dass das Ganze ja ein Gerücht sei, dass es ein Einschnitt in die Tarifautonomie wäre. Im nächsten Jahr wären ja schließlich noch Steigerungen bis zu 3% möglich. Das hat sie so im Bundestag gesagt, wo ich auch dachte, okay, schön, dass die Bundesregierung uns jetzt vorschlägt, wie viel Forderungen wir denn umsetzen dürfen. Das ist in meiner Ansicht nach natürlich ein Eingriff in die Tarifautonomie an der Stelle, wenn man das schon klar im Voraus so benennt. Aber gut. Ich bin kein Jurist, will das gar nicht einschätzen. Aber das ist eine Sache, dass wir sagen, okay, wir kämpfen halt auch weiter. Tarifverhandlungen sind immer unser Kerngeschäft, wo wir stark sind und wo wir halt auch Wirkmacht zeigen können. Auf der anderen Seite bleiben wir natürlich auch überparteilich politisch aktiv und versuchen auch da Einfluss zu nehmen auf Bundestagsabgeordnete und auch Landtagsabgeordnete, weil am Ende ja der Bundesrat auch eine Stimme hat, wenn es um die Zustimmung zu vielen Dingen geht. Und werden quasi auch den politischen Druck nutzen, werden auch zu den Sozialdemonstrationen zum Beispiel am 26.09. hier in Erfurt mobilisieren, um möglichst viel Leute auf die Straße zu bringen, viel Druck zu machen, dass die Regierung sieht, wir lassen uns das als Gewerkschaften nicht gefallen und machen da nicht einfach so mit, sondern bringen den Protest doch auf die Straße. Denn dieses Beitragsstabilisierungsgesetz ist quasi der Anfang. Also die wollen damit zeigen, hier, das ist jetzt der Rahmen, den wir setzen und im Herbst der Reform, wie es so schön heißt, sollen da quasi die konkrete Ausgestaltung kommen. Und das ist nur der Finanzierungsrahmen und wie das Ganze dann ausgestaltet wird, wie zum Beispiel auch bei den Psychotherapeutinnen, da hat die Ministerin auch schon klar gesagt, da muss noch was kommen, beziehungsweise nicht die Ministerin, aber andere Mitglieder des Gesundheitsausschusses haben schon klar kommuniziert, da muss noch was kommen und das wird kommen. Das war quasi jetzt erstmal der Rahmen und dann geht es quasi in die konkrete Ausgestaltung für die einzelnen Bereiche. Und bei dem Rahmen, der gesetzt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich besser wird.
Man hört also, ihr habt viel zu tun, dicke Bretter zu bohren und damit würde ich dich jetzt erstmal wieder entlassen und mich bedanken für deine Einschätzung zum Beitragsstabilisierungsgesetz und wie sich das auf die Krankenhäuser und Beschäftigten hier auch in Thüringen auswirkt. Danke dafür, Nico.
Danke für die Einladung.
Wir waren im Gespräch mit Nico Baumann von der Gewerkschaft Verdi und wir sind schon gleich am Ende unserer Sendung Rage bei Unterdessen. Miriam, es waren schöne 2 Stunden und kurzweilige 2 Stunden, auch wenn mir ein bisschen der Schädel jetzt brummt. Es sind eben doch am Ende komplexe Themen, aber es ist schön, dass wir Gäste hatten, die uns versucht haben, das Ganze anschaulicher zu machen.
Genau. Ich fand auch, es war ein schöner Aufschlag. Danke auch, dass du mitmoderiert hast, lieber Frank.
Gerne.
Und der Rage gibt es wieder in 2 Monaten zu hören. Wir versuchen jetzt immer jede 2 Monate eine Rage-Sendung hier im Unterdessen auf den Weg zu bringen. Genau. Ihr könnt gerne euch auch melden unter rage@radio-frei.de, falls ihr Anregungen, Anmerkungen, Kritik habt. Schreibt uns gerne.
Genau, und das war unsere erste Sendung. Wie gesagt, wir gehören uns in 2 Monaten im September wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werd inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins neonhelle Treppenhaus. Es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wär, ich müsste einfach gehen für alle Zeit, für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Und als er draußen auf der Straße stand, fiel ihm ein, dass er fast alles bei sich trug. Den Pass, die Euro-Schecks und etwas Geld. Vielleicht ging heute Abend noch ein Flug. Er könnte ein Taxi nehmen dort am Eck oder Autostopp und einfach weg. Die Sehnsucht in ihm wurde wieder wach. Noch einmal voll von Träumen sein, sich aus der Enge hier befreien. Er dachte über seinen Aufbruch nach, seinen Aufbruch nach. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich heim. Durchs Treppenhaus mit Bohnerwachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Dalli, Dalli, geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? La la la.